Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wir würden jetzt einfach starten mit dem Input. Der ist in zwei Teile geteilt. Zwischendurch gibt es eine Pause. Und so bis 12.30 Uhr haben wir ungefähr gedacht, je nachdem, wie es dann aufgeht. Und ich denke, Theorie und Praxis, wie auch immer sich der Timo das gedacht hat. Ich bin einfach gespannt und werde ihn jetzt einfach nach vorne bitten und freue mich jetzt auf die nächsten 3 Stunden.
Ich bin der Timo. Wie ihr bis jetzt schon mitbekommen habt, ich glaube, ich stelle mich mal ein bisschen vor, bevor ich euch nachher was von Jesus erzähle. Aber ich möchte einfach mal Danke sagen, dass ich bei euch dabei sein darf, an dem Tag, an eurem Gemeindetag, morgen auch im Gottesdienst. Das ist echt ein Vorrecht, auch dieser Vertrauensvorschuss, den ihr mir da entgegengebt, den ihr kennt mich ja gar nicht. Ja? Und ein Stück weit ist es auch gut so. Ich glaube, wenn man so ein Gastredner ist, da hat man ein bisschen mehr Narrenfreiheit. Kann man so ein bisschen Hit and Run machen. Ja? Ich sage irgendwas und ihr müsst nicht mal mit allem übereinstimmen. Ja? Und dann dürfen die Pastoren das nachher ausbaden, was heute und morgen gepredigt wird. Nee, aber da ist wirklich auch was dabei, wo ich hoffe, dass ich nicht nur das sage, was ihr schon wisst, ja? Sondern einfach wirklich, dass wir heute mit Jesus unterwegs sind. Und wenn wir ihm begegnen, dann werden wir immer verändert werden. Es ist gar kein Problem, in den Gottesdienst zu gehen und unverändert rauszugehen. Das hat jeder von uns wahrscheinlich schon erlebt. Es ist aber unmöglich, Jesus zu begegnen und unverändert zu bleiben. Amen. Es ist unmöglich. Und deshalb möchte ich da bewusst geistlich aggressiv nach dieser Begegnung mit Jesus heute Ausschau halten. Und morgen genauso. Dann lohnt es sich. Ja? Und ich duze euch einfach mal alle. Wir können uns nachher sitzen, wenn euch das wieder wichtig ist, aber ich duze euch jetzt einfach mal. Wenn dir das wichtig ist, dann wird sich in dir es ist das Vorrecht von Königen, steht in Sprüchen drin, die Tiefe und die Geheimnisse des Königes zu erforschen. Ja? Da hat Jesus was für dich heute versteckt. Und vielleicht sage ich was du schon kennst. Und dann ist es ganz einfach, weil wir Christen schon ganz lang Christen sind. Manche von uns sind schon seit ihrer Kindheit Christ. Manche von euch sind vielleicht länger Christ, als ich auf dieser Welt bin. Und da haben wir schon 1, 2 Predigten gehört. Und vielleicht sage ich nicht mal was Neues heute. Und dann ist es so einfach, dass wir, vor allem wir Deutsche, wir lieben Vorträge, ja? Dass wir da ein bisschen mit einer distanzierten und beobachtenden Haltung da drin sitzen und sagen, jetzt mal gucken, was der bringt. Während dem Mittagessen können wir uns nochmal drüber unterhalten und dann es entweder gut finden oder blöd finden. Ja? Aber da passiert keine Begegnung mit Jesus. Da ist es nur ein vom Kopf herangehen. Und dieser Jesus, dem ich diene und der hier in unserer Mitte ist, der ist ein bisschen größer als unser Kopf, unser Verstand. Der ist größer als unsere Theologie. Das macht uns oft Angst. Ja? Wenn Jesus uns herausfordert, sogar aus der Box unserer Theologie auszusteigen. Das ist ja richtig und alles andere ist ja falsch. Und dann sagt Jesus, ich bin ein bisschen größer. Petrus passiert auf dem Dach, als er gebetet hat, hat Jesus ihn ganz klar herausgefordert, aus seiner bisherigen Theologiebox auszusteigen. Und da zeigt sich's, bin ich mit der Person Jesu unterwegs oder glaube ich einfach, weil das eben so der Rahmen ist, in dem ich unterwegs bin. Und da erlaube ich es nicht mal, diesem Jesus mich herauszufordern, weil so ist es. Und so haben wir es schon immer geglaubt und so wird es auch immer sein. Er ist der ewige Fels, gar keine Frage. Er verändert sich nicht. Er ist, er war und er wird immer bleiben. Der Geist der Wahrheit führt uns in alle Wahrheit. Und da braucht es eine Demut von uns in unserem Herzen. Egal wie jung oder wie alt, wie erfahren oder unerfahren wir sind. Heiligen Geist zu erlauben, uns weiter diesen Jesus vorzustellen. Amen. Der ein bisschen größer ist, ein bisschen herrlicher, ein bisschen besser, ein bisschen mächtiger ist, als wir es bis jetzt kennen und wissen. Ja, natürlich ist er allmächtig. Unser Leben zeigt, wie sehr wir das wirklich glauben. Ja? Unser Leben ist ein ganz praktischer Spiegel unserer Theologie. Und am Sonntagmorgen kann jeder Halleluja schreien. Ja, und am Montag beschwert sich wieder jeder, wie schlimm das Leben ist. Gestern haben wir noch gesungen, Gott ist gut, alle Zeit. Und am Montagmorgen so, ja, da zeigt sich einfach unsere Theologie. Und da möchte ich mich heute auch von Jesus herausfordern lassen. Ich möchte nicht jemand sein, obwohl ich hier einen halben Meter über euch stehe, möchte ich nicht als derjenige kommen, der alles weiß und jetzt euch mal an meiner unglaublichen Weisheit dran teilhaben lässt, sondern lass uns da gemeinsam unterwegs sein heute. Ja? Dieser Jesus hat was für dich und dieser Jesus hat was für mich. Und dann hat sich der Tag gelohnt. Ja? Ihr habt euch einfach heute Morgen auch die Zeit genommen. Ich bin Schwabe. Seid ihr noch Hohenlohe? Seid ihr Schwaben? Ja, sehr gut. Und der Samstag ist heilig. Ja, das schafft man. Das schafft man. Und uns da ganz bewusst Zeit zu nehmen, dann lass uns die Zeit auch auskosten. Ja? Von daher deshalb gerade dieser Appell einfach an euren Geist, nicht an euren Verstand. Es ist wunderbar, dass ihr einen Verstand habt zum Denken. Es ist echt super. Aber euer Verstand wird Jesus nie ganz begreifen können. Euer Geist ist eins gemacht mit ihm, heißt es im Korinther. Vielen Dank.
Nö, das ist okay jetzt, oder?
Kann ich auch mit zwei Mikros Stereo predigen. Ist es besser?
Ja, ich glaube. Dann lass uns doch das jetzt mal probieren. Ja, jetzt. Ist es lauter, besser? Mal gucken. Das ist okay. Gar kein Problem.
Genau, wenn ihr was nicht versteht, einfach wirklich reinrufen. Ich erkläre ganz Sachen. Ihr habt die Freiheit heute auch, nicht mit allem zu übereinstimmen, was ich jetzt predige und was ich lehre. Ja. Denn ich beanspruche nicht, dass ich die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit habe. Ich glaube alles, was ich sage. Ich bin aber mit Jesus unterwegs und er offenbart sich mir noch mehr jeden Tag. Und es ist eine Freude, mit ihm unterwegs zu sein. Und meine Theologie, ich rede hier nicht vom Fundament. 1. Korinther 3 sagt uns, dass niemand ein anderes Fundament legen kann, als das, welches schon gelegt worden ist. Welches ist? Jesus Christus. Okay? Darum geht es nicht. Das ist das Fundament. Das wird sich niemals verändern. Aber wie wir darauf bauen, da merke ich, und es ist so erfrischend, dass ich heute nicht unbedingt genau das Gleiche glaube, wie ich vor einem Jahr geglaubt habe. Ja? Und nicht, dass ich mein Fähnchen in den Wind hänge und heute mal so und morgen mal so, darum, sondern also es ist das Fundament, ja, nur Jesus. Aber ich lerne ihn immer besser kennen. Und von daher merke ich, dass ich vielleicht heute auch Sachen sage, die ich in einem Jahr vielleicht nicht mehr unbedingt ganz so sagen würde. Deshalb seid da wirklich frei, einfach auch nicht alles annehmen zu müssen. Ja? Das ist auch das Schöne mit so einem Gastprediger, den kann man auch blöd finden. Ja? Und es ist absolut okay. Ich werde aber auch mit Absicht ein bisschen provokativ sein, einfach um euch auch herauszufordern. Und dann dürft ihr da, dann darf das in euch ein bisschen Rumor, ein bisschen gären. Ja, so, stimmt es wirklich? Steht es wirklich so in der Bibel drin? Ist Gott wirklich so? Und dann mal schauen, wie wir da miteinander unterwegs sind. So, wie schon gesagt, ich bin Timo. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Meine Frau, die heißt Ruth, die ist Engländerin. Wir sind seit diesen Donnerstag waren es 200 Monate, dass wir verheiratet waren. Also ein bisschen mehr als 15 Jahre. Wir haben 3 Töchter. Die älteste ist 12, die mittlere 10, die jüngste 7. Und genau da, in diesem Nukleus, ja, in diesem engsten Kreis, da zeigt sich, ob das, was ich glaube und ob das, was aus meinem Mund rauskommt, ob das wirklich Realität in meinem Leben ist. Denn es ist ganz einfach zu sagen, ja, ich habe Gott lieb, sagt Johannes sogar in seinem Brief, den ich nicht sehe, aber dich, den ich sehe, dich mag ich nicht so. Du nervst mich ein bisschen. Sagt Johannes, hey, das ist unmöglich. Ja? Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott. Das ist nämlich einfach. Ja? Der hat mich nämlich lieb. Der ist super, der ist perfekt. Ja? Aber meine Frau, meine Kinder, mein Mann, meine Nachbarn, mein Pastor, unmöglich. Ja? Wenn ich Gott lieb und in seiner Liebe lebe und seine Liebe mir begegnet, mich verändert, dann wird es mein Umfeld spüren. Ja? Dann wird meine Frau das sagen, oh Timo, danke, dass du mit Jesus unterwegs bist. Du bist viel netter, seit du da enger mit Jesus unterwegs bist. Ja? Weil ich geliebt bin und deshalb liebe ich dich. Ja? Weil ich weiß, wer ich bin, deshalb kann ich dir mit Würde begegnen. So. Jesse und ich, die Jesse da drüben, wir sind von dem Dienst, heißt Passion, kommen aus Schwäbisch Hall. Und da haben wir auch unsere Connection mit dem Tim. Wir haben letztes Jahr ganz viele Erweckungsabende gehabt und Sachen. Und da merken wir, dass Gott uns da einen Pfund gegeben hat, eine Offenbarung auch, da tiefer in das reinzugehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Wirklich, dieses vollendete Werk, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Ja, dass es so ein absoluter Schlussstrich ist. Dass das Lied, das wir gerade gesungen haben, mutig komme ich vor den Thron im Englischen, in der Bridge, da im Deutschen heißt, preis dem Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Im Englischen aber, das Lied ist ja ein Original Englisches, da heißt, he made an end to all my sin. Er hat meine Sünde das Ende bereitet. Es ist viel kraftvoller. An diesem Kreuz ist so viel passiert. Das Kreuz ist der herrlichste Punkt, der glorreichste Punkt des Universums und der Zeit. Dieses Kreuz steht schon vor Beginn der Zeit, war er schon das Lamm, das geschlachtet war. Das ist ein Geheimnis. Nur weil es jetzt offenbar ist, heißt es nicht, dass wir es immer unbedingt begreifen mit unserem Verstand. Aber es ist wahr. Das heißt, in Christus gab es schon die Lösung, bevor Adam und Eva es verbockt haben. Versteht ihr, wie herrlich Gott ist? Wie gechillt Gott auch ist? Jesus war kein Plan B. Das, oh nein, Adam, Eva, was habt ihr jetzt gemacht? Was machen wir jetzt? Dann sitzen die drei, Vater, Geist und Sohn im Himmel. Wer muss jetzt für die Menschheit sterben? Und Jesus hat halt eine kürzere gezogen. Und überhaupt nicht. Sondern er hat gesagt, ich habe was für euch und ich habe sowas Herrliches für euch und ich möchte nicht nur mit dir, oh Mensch, unterwegs sein, sondern ich möchte eins mit dir sein. Und dieses Eins mit dir wird nur gehen durch das Kreuz. Nämlich da ist Jesus nicht nur für dich gestorben, absolut, sondern du bist mit Christus auch gestorben. Du hingst mit Jesus am Kreuz, du bist eins gemacht, Römer 6. Du bist eins in seinem Tod, du bist mit ihm begraben und du bist auch mit ihm auferweckt worden. Du bist absolut eins mit Gott gemacht. Du hast dich da nicht reingeboxt, sondern er hat dich genommen und hat gesagt, ich mach mich eins mit dir, auf dass wir auf ewig zusammen eins sein können. So unzertrennlich, dass du gar nicht mehr weißt, wo du aufhörst und Jesus anfängt. So eins. Das ist der Traum Gottes gewesen, bevor es überhaupt die Schöpfung gab. Er wollte, dass die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit, ja, die so eins sind, dass alles andere als eins das nicht richtig beschreibt. Die sind so eins, auf einer Party würdest du wahrscheinlich einen Falschen von denen ansprechen. Du denkst, du redest mit dem Sohn und du redest aber mit dem Vater, weil die so eins sind. Ja, so, oh, ich hab gedacht, du bist eins. Nee, aber gleichzeitig verlieren die ihre Persönlichkeit. Er ist immer noch Vater. Ja, und er ist immer noch Sohn. Und er ist immer noch Geist. Und er ist so, sein Wesen ist so Beziehung. Er ist kein isolierter Gott, der irgendwo wie Zeus regierend im Himmel sitzt und ich schmeiß mal ein paar Blitze auf die Erde, wenn mich die Menschheit wieder aufregt. Nee. Gott ist Liebe. Und es ist nur so, weil er ja in sich Liebe ist, Vater liebt den Sohn. Ganz unabhängig von der Schöpfung war er schon Liebe. Versteht ihr das? Er ist einfach so. So ist Gott. Er ist absolut Beziehung. Und aus dieser Liebe heraus sagt er, ich will dich. Mit dir will ich unterwegs sein. Ich habe so viel von mir und so wie ich mich weitergebe, das geht nur im Kontext von Beziehung. Deshalb möchte ich dich, Mensch. Und nicht nur, dass wir auf irgendeiner Distanz uns begegnen, dass ich halt der Herr bin und du halt mein Diener bist, sondern du bist mein. Ich habe dich beim Namen gerufen. Ich kenne dich. Ich schäme mich nicht für dich. Du gehörst ganz zu mir. Du bist mit reingenommen worden in das Herz Gottes. Wenn wir uns das bildlich vorstellen können, die Dreieinigkeit. Und du sitzt in Christus mittendrin. Wow. Versteht ihr? Das Vorrecht, dieses Recht, dass wir Kinder Gottes sind. Er hat uns das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Und wir sind es auch. Wir haben uns nicht in Gott reingeboxt. Ja? Wir haben uns nicht reingebetet, reingefastet. Wir haben uns nicht in sein Wohlgefallen reingearbeitet. Sondern er ist Liebe. Er sagt, dich will ich. Ja? Ich habe dich mit reingenommen. Ich hoffe nur, dass du es glaubst. Weil wenn du es nicht glaubst, dann bringt dir das alles gar nichts. Ja, und von daher möchte ich einfach so heute mit uns ein bisschen auf den Weg gehen und anschauen, was es eigentlich heißt, dass wir da mit Jesus eins sind. Wie lange haben wir eigentlich hier in der ersten Session? Eine Dreiviertelstunde, also haben wir noch eine halbe, okay. So. Wirklich nochmal die Einladung. Jetzt bin ich da. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder das nicht versteht oder euch irgendeine Bibelstelle in den Kopf kommt, die dem vielleicht widerspricht, was ich gerade sage, bitte meldet euch. Ja? Lasst uns da gemeinsam durch den Tag gehen und nicht einfach nur das wie einen Vortrag betrachten und sagen, okay, hören wir uns an und finden wir halt gut oder finden wir blöd, sondern lasst uns da gemeinsam durchgehen. Warum kam Jesus auf die Welt? Ich behaupte mal ganz, ganz steil, es war nicht wegen der Sünde. Ja? Die Sünde stand nur seinem Ziel im Weg. Und die hat Jesus ganz klar am Kreuz ausgeräumt. Aber das Ziel der Inkarnation, warum Jesus auf die Welt kam, Gott Mensch geworden, ist, weil wir vergessen haben, wie und wer dieser Vater wirklich ist. Und wir haben uns ein Bild von Gott zusammengeschustert, das einfach nicht ihn widerspiegelt. Wenn wir das Alte Testament angucken, dann sehen wir, mit jeder Begegnung offenbart sich Gott der Menschheit immer mehr. Ja? Ihr denkt, ich bin so, und dann sagt Gott, nee, ich bin ganz anders, ich bin besser. Abraham denkt, wie alle anderen Götter damals, natürlich fordert dieser Gott meinen Erstgeborenen. Und dann sagt Gott, nee, ich bin sogar dieser, der für dich sorgt. Ich bin dein Versorger. Ich brauche nichts von dir. Ja? Ich, jedes Mal in der Wüste, als das Volk Israel gegen gefühlt eine Wand läuft, sagt Gott, ich bin derjenige, der dich heilt. Ich bin dein Durchbruch. Ja, du denkst, ich bin so, aber ich offenbare mich dir als so. Und so hat sich Gott immer wieder weiter geoffenbart und sagt, hey, so bin ich, so bin ich. Und trotzdem haben wir immer noch ein ganz verkorkstes, ein perverses, verdrehtes Bild von dem Vater. Und deshalb kam er in Christus leibhaftig zum Anfassen, zum Erleben. So, dass es keine Missverständnisse geben kann, wie dieser Gott ist. Leibhaftig auf die Welt. Kolosser 1, 19 und Kolosser 2, 9 sagen zweimal das Gleiche, dass die Fülle Gottes leibhaftig in Christus war. Ja? Dieser unsichtbare Gott, den wir anbeten, an den wir glauben, wo jeder so ein bisschen eine Theorie über ihn hat. Ja? Deshalb gibt es so viele theologische Ausrichtungen auch. Nee, er ist so, nee, er ist so, er ist so, nee, er ist so. Und dann sagt Jesus, nee, 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 er ist so. Ja, Johannes 14 sagt er zum Philippus, hey, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dass es kein Missverständnis mehr gibt, wie dieser Gott ist und wer dieser Gott ist. Ich bin eins mit meinem Papa. Ich sag nichts anderes, nur das, was aus meinem Mund rauskommt, ist zu 100% das, was aus dem Mund des Vaters rauskommt. So wie du mich handeln siehst, so handelt dein himmlischer Papa. Es gibt nichts im Wesen des Vaters, das entgegen dem Wesen des Sohnes ist. Huh. Das heißt, wenn wir noch ein Bild von Gott, dem Vater, haben, das dem Wesen des Sohnes widerspricht, dann ist Zeit, da umzudenken. Dann ist Zeit, dem Sohn zu erlauben, uns nochmal ganz neu dem Vater vorzustellen. Warum kam Jesus? Weil wir nicht wussten, wer dieser Gott wirklich ist. Wir haben ihm immer noch Eigenschaften unterstellt, die er gar nicht ist. Und der Sohn sagt, hey, ich bin der Vater zum Anfassen. Ich bin wirklich ganz Gott. Und jetzt könnt ihr mal an mir sehen, wie sehr Gott dich wirklich liebt. Der Sohn ist die Summe der Gedanken des Vaters über dich. Puh. Ja? Der Sohn ist die Summe der Gedanken des Vaters über dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Guck dir einen Sohn an. So ist dein Papa. Das ist so wichtig. Weil wenn ich nicht weiß, wie sehr mich dieser Gott mag, wie sehr ich eins mit ihm bin, dann wird es natürlich mein Gottesbild, wird es meine Identität und wird es mein Weltbild auch trüben. Und dann werde ich auch ganz anders beten müssen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich diesem Vater und seinen Ansprüchen gerecht werde. Aber in Christus hat er schon sein großes Ja zu mir gegeben. Ich sage, oh, ja, ich fange schon im Sieg an. Ich fange einfach schon im Sieg an. Es ist so gut. Ich fange in seinem Wohlgefallen an. Jetzt feiern wir bald wieder Weihnachten. Was haben denn die Engel gesungen, als sie den Hirten begegnet sind? Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden auf Erden. Ja? Dieses, der Sohn kommt, dass jeder, so zynisch oder kritisch die Person auch sein mag, versteht, dass es da einen Gott gibt, der mit einem Wohlgefallen auf dich schaut. Und dieser Sohn und diese Sünde, die einfach so tief in uns saß, dass sie immer und immer und immer wieder uns dazu gebracht hat, den Vater anders zu sehen, als er wirklich ist, hat schon mit Adam und Eva angefangen. Ja? Wer hat sich vor wem im Garten versteckt? Adam und Eva haben gesündigt. Macht Gott so, wow, jetzt kann ich nicht mehr bei euch sein. Ja? Denn ich bin heilig und ihr habt gesündigt. Ich muss mich zurückziehen. Nee, nee, nee. Wer hat sich vor wem versteckt? Ganz klar, der Mensch vor Gott. Auf einmal hat die Sünde das so geschafft, diese Brille, durch die der Mensch die Welt wahrnimmt, dadurch Gott so zu verzerren, dass ich auf einmal vor diesem Gott Angst habe. Und dieser Gott sagt, hey, ich habe mich nicht verändert. Ich habe mich absolut nicht verändert. Und jedes Mal, wenn Gott sich offenbart, unterstellt der Mensch ihm, dass Gott es nicht gut mit ihm meint. Ist ganz extrem in der Wüste. Volk Israel ist in der Wüste. Sie werden herausgeführt und immer mal wieder sind sie kurz vorm Verdursten. Ja? Und da kommt so das große Murren im Volk auf Und dann kommen die mit ganz, ganz, ganz komischen Verschwörungstheorien, kommen sie dann her. Ja? Das sind die, die heute im Internet kursieren, sind nichts Neues. Ja, damals gab es kein 5G, aber sie haben trotzdem irgendwelche anderen Verschwörungstheorien gehabt. Und zwar nämlich, eine dieser Theorien war, die Gräber in Ägypten sind voll. Deshalb hat uns Gott herausgeführt in die Wüste, um uns dort umzubringen. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, Gott und Mose haben sich beide die Hände über den Kopf zusammengefallen. Was glaubt denn ihr für einen Schwachsinn über Gott? Und deshalb kam Jesus, weil wir immer wieder es geschafft haben, ihm zu unterstellen, dass er nicht gut ist. Ja? Und jetzt ist Jesus da und räumte diese Sünde endlich auf. Und hat in sich, er ist ja der Mittler. Gell? Lesen wir im Timotheus, glaube ich. Oder im Titus. Nee, Timotheus. Dass er der Mittler ist. Und nicht der Mittler zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und Jesus muss wieder zwischendrin stehen und vermitteln. Nee. Er hat in sich den neuen Bund geschlossen. Er selber, Jesus, ist der neue Bund. Er ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Er ist der Vereiner. Er ist der Mittler zwischen zwei anscheinend unversöhnlichen Parteien, Mensch und Gott. Und Jesus in sich selber ist der Vereiner. Er ist der Mittler. Es gibt keinen anderen, der diese, in sich selber ist er der neue Bund. Er ist ganz Mensch und ganz Gott und sagt, hey, schaut mich an. Ich bin der Erstgeborene vieler. Ja? Ich bin euer großer Bruder. Ihr seid Mensch, aber ihr seid jetzt in Christus genauso eins gemacht mit Gott. Amen. Das ist richtig gute Botschaft. Deshalb heißt es auch gute Botschaft. Nicht nur einfach Botschaft, ja, sondern gute Botschaft. Und wir merken, dass dieser Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, das ist ein ganz klarer Bund des Damits. Ja. Tu diese Dinge, damit du im Segen lebst. Tu diese Dinge nicht und du wirst im Fluch leben. Stimmt's? Seid mal ein bisschen. So nicken tut man mal gut, ja? Sind wir in der Gemeinde nicht oft gewöhnt? Wie ihr merkt, ich bin sehr charismatisch. Und da wird immer mal wieder ein Halleluja zwischen reingeschrien. Oder so, ey. Oder auch mal ein Buh. Ich habe sogar mal in der Gemeinde gepredigt, haben sie Steine nach mir geschmissen. Das waren Schaumstoffsteine. Das haben sie aus der Kinderkirche da hinten gehabt. Da haben wir über das Prophetische gelehrt. Das war eher ein Witz. Und ebenso, die falschen Propheten sollen gesteinigt werden und dann lagen da hinten irgendwelche Schaumstoffsteine. Da hat einer einen Stein nach vorne geworfen. Oh, nee. Hätte ich nicht sagen sollen. Wenn da die erste Person darüber geht, dann habe ich Angst. Aber dieser Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat und durch Mose natürlich mit dem ganzen Volk, war ein Bund des Damit, ja, da war die Verantwortung, dem gerecht zu werden, ganz klar auf den Menschen. Ja? Und du bist selber schuld, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst. Ganz klar. Den Bund, den er aber mit Abraham schon vor Mose geschlossen hat und in Christus dann vollendet hat. Das ist nämlich der gleiche Bund. Hoho. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Ich glaube, das ist 1. Mose 14, wo Gott den Bund mit Abraham schließt. Er sagt, hey, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Und zwar nämlich, da muss Abraham gar nichts machen, sondern während Gott den Bund mit Abraham schließt, schläft Abraham. Abraham bereitet die ganzen Opfer vor und sagt, alright Gott, was machen wir jetzt? Und Gott sagt, ja, und er schickte einen großen Schlaf über Abraham. Und Abraham schläft. Und dann vollzieht Gott diesen Bund, ja,
mit Abraham und sagt, hey Abraham, ich werde dich segnen. Ich werde dich vermehren. Ich bin derjenige, der einfach nur hier, ich gebe mein Ja zu dir, ich gebe mein Ja zu dir. Abraham konnte da noch, der Mensch konnte auf dieses wunderbare Ja von Gott noch gar keine Antwort geben. Und es war okay für Gott, denn er hat einfach kein Problem mit Zeit. Ja, er kann warten. Und er hat durch die Menschheit hindurch gewartet, bis endlich er selbst als Mensch in Christus sein Ja geben konnte. Zu dem Ja, das er schon selber gegeben hat. Versteht ihr das? Der Bund, der neue Bund, ist ein Bund, den Gott mit sich selber geschlossen hat. Und du bist Teil davon. Er hat dich einfach mit reingenommen, ohne dich zu fragen. Das ist so herrlich, weil nämlich ich kann's nicht verbocken. Wenn dieses große Ja von Gott kommt und dieses große Ja von Gott in Menschenform, ja, dann schrei ich als Mensch, danke Jesus, Halleluja, gute Nachricht. Es ist alles vollbracht. Und ich darf daran teilhaben, durch Glauben. Epheser 2,8 sagt, dass wir aus Gnade gerettet sind. Nicht aus Glauben. Wir sind aus Gnade gerettet. Huh. Was heißt es? Gnade heißt, du hast nichts dazu beigetragen. Durch Glauben sagt, wir sind aus Gnade gerettet und das durch Glauben. Ja? Was macht der Glaube? Der Glaube, der sieht, was Gott schon getan hat. Ja? Gott hat mich durch Gnade, aus Gnade errettet. Und jetzt durch Glauben setze ich eine Brille auf, die eben nicht mehr pervers ist, wo ich den Vater nicht mehr verdrehe, sondern jetzt im Glauben sehe ich, was Gott schon getan hat, in diesem Bund, das große Ja zu mir auch. Und ich kann jetzt im Glauben, Amen, ja, so ist es, dazu sagen, zu dem, was Gott schon getan hat. Dann geht Paulus weiter im Epheser und sagt, hey, aber übrigens, es ist nicht mal euer Glaube, es ist ein Geschenk Gottes. Versteht ihr das? Sein Ja hat nichts mit dir zu tun. Ja? Seine Gnade erfordert nichts von dir. Du siehst durch den Glauben, aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk von Gott. Das heißt, von Anfang bis Ende ist es 100% Gnade, auf dass ich kein Fleisch vor ihm rühmen könne. Ich hab's geglaubt, ich kann's und du bist selber schuld, weil du es nicht machst. Es ist absolut Gnade. Oh, die gute Nachricht ist besser, als wir uns das erhoffen. Wirklich, wirklich besser. Und jetzt 2. Korinther 5. Sagt Paulus, wir sind Botschafter an seiner Stadt. Ja? Gott, der Vater, war in Christus am Kreuz, hat den ganzen Kosmos mit sich versöhnt. Und jetzt sind wir Botschafter an seiner Stadt mit dieser Message, hey, lasst euch mit Gott versöhnen. Warum kam Gott? Warum kam Jesus auf die Welt? Weil der Mensch und Gott nicht versöhnt waren. Und Gott hat in Christus die ganze Welt, den Kosmos mit sich versöhnt. Aber für eine Beziehung braucht es immer zwei. Ja? Und jetzt sind wir Botschafter an seiner Stadt und sagen, hey, dieser Gott ist wohlwollend dir zugewandt. Willst du auch mit ihm unterwegs sein? Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Botschafter an seiner Stadt, die jetzt mit dieser Message der Versöhnung rausgehen sollen und sagen, seid mit Gott versöhnt. Ja? Er zwingt sich euch nicht auf, aber er hat alles aus dem Weg geräumt. Ja? Du musst nicht, aber hey, er wird sich so gern wünschen, dass du mit ihm unterwegs bist. Und dieser Bund, in dem wir jetzt leben, dieser Bund, dieser neue Bund, ist nicht mehr ein Bund des Damits. Tu das, damit du gesegnet bist, sondern ein Bund des Weil. Ein Bund der Voraussetzung. Weil du geliebt bist, deshalb kannst du jetzt lieben. Weil dir vergeben ist, deshalb kannst du jetzt vergeben. Ganz andere Voraussetzung. Versteht ihr das? Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Ja? Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Es ist ein Bund des Weils. Ich bin mit Christus so eins. Ich lebe aus seinem Leben raus. Und jetzt merke ich, weil ich ja dieses wunderbare Erbe habe, deshalb kann ich jetzt, deshalb darf ich jetzt. Deshalb, Paulus geht sogar so weit und sagt, ich kann gar nicht anders. Er sagt, die Liebe drängt mich. Ja? Die Liebe drängt mich. Aber nicht die Verpflichtung drängt mich. Ja? Die Loyalität oder was auch immer. Ich habe halt ja gesagt, ich muss es machen. Nee, die Liebe drängt mich. Ein Bund des Weils. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Und je tiefer das in dich rein sickert, umso mehr verändert sich in dir was. Und ich würde einfach in dem Ganzen, wie ihr auch als Gemeinde unterwegs seid, weiß ich ja gar nicht, wie evangelistisch oder prophetisch oder in der Fürbitte oder wie auch immer ihr unterwegs seid, macht es nicht aus einer blöden Verpflichtung raus, sondern wenn ihr merkt, hey, da stimmt was noch nicht in mir, zwingt euch da nicht in irgendwas rein, sondern sagt, Jesus, da muss ich das noch mehr erfahren, wie sehr ich geliebt bin. Da muss ich es noch mehr erfahren, wie sehr du eins mit mir bist. Damit ich zu dem Punkt komme, die Liebe drängt mich, ich kann gar nicht anders. Ha, ist eine absolut neue Schöpfung. Ich muss euch das mal vorlesen aus 2. Korinther 5. 2. Korinther 5, die ganze Bibel ist gut. Und es kommt darauf an, je nachdem, welches Buch ich gerade lese oder welchen Brief, wo ich dann immer sage, oh, das ist der beste Brief, lese den. Und dann nächste Woche lese ich was anderes und denke, oh, das ist der beste Brief, lese den. Römer ist richtig gut, lest Römer. Ja. Epheser ist Hammer, Kolosser ist Hammer. Philipper ist Hammer. Ihr seht, wohin das geht. Ja, 1. und 2. Korinther sind Hammer. Ja. Thessalonicher, richtig cool. Dann, wenn ihr ein bisschen pastorale Input braucht, dann lest Timotheus und Titus. Wer? Der Luca. Der Lukas, der ist super. Ja. Oh, wo waren wir? 2. Korinther. 2. Korinther 5. Vers 17 fängt an, darum. Ja? Darum ist immer eine Schlussfolgerung von dem, was gerade kam. Ich habe euch irgendwas erzählt und deshalb kommen wir zu dieser Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung oder das, was davor kommt, ist, denn die Liebe des Christus drängt uns. Ja? Er sagt, ihr seid gestorben, ihr seid gestorben, ihr seid mit Christus gestorben und auferweckt worden. Und jetzt in Vers 17, darum. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist das meiste neu geworden. Gut, manche passen auf, sehr gut. Ja? Okay, wenn ich dein Leben angucke, widerspiegelt dein Leben dieser Vers? Widerspiegelt deine Theologie dieser Vers? Oder haben wir uns eine Theologie zusammengereimt, die es noch irgendwelchen Sachen erlaubt, von dem Alten ins Neue mitgenommen zu werden? Ja, das Kreuz ist gut, ja, er hat mir vergeben, aber wir haben hier ja noch die Sachen. Ja. Siehe, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine ganz neue Schöpfung. 100% neu. Ganz neu. Das Alte, und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass wir mit Christus gestorben sind. Denn wenn ich als Sünder vor dem Kreuz stehe, dann bin ich dankbar dafür, dass er für meine Sünden stirbt. Das ist richtig gut und richtig wichtig. Wenn ich aber merke, dass ich als Sünder mit ihm am Kreuz hänge, dann stirbt ja meine Sünde mit ihm. Ho. Ja? Dann stirbt der alte Mensch ganz mit ihm. Der alte Mensch steht nicht vor dem Kreuz und sagt, oh danke, dass du die Frucht meiner Sünde vergibst. Ja, die Sünde tief in mir, die bringt mich dazu, blöde Sachen zu tun. Danke, Jesus, dass du mir die Sachen vergibst. Sondern Jesus sagt, das löst das Problem gar nicht. Das Problem bist du selbst. Du bist so von Sünde korrupt gemacht worden, du musst sterben. Und du hängst mit Jesus am Kreuz. Deshalb ist das Kreuz der wunderbarste Ort des ganzen Universums. Da hört der alte Mensch auf. Du bist Römer 6, sagt, hey, du bist mit Christus gestorben, bist mit Christus begraben. Und jetzt hier, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Huh! Alles ist neu geworden, ja? Das heißt, bist du Christ? Ja, du bist eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur. Es heißt dann hier im Vers 21, im gleichen Kapitel, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Christus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, es war nicht nur ein Manteltausch, der am Kreuz stattgefunden hat. Ja, Jesus nimmt halt meine Sünde auf sich und ich kriege halt dann irgendwie seine Gerechtigkeit. Ich muss mich aber immer wieder in diese Gerechtigkeit einpacken, denn wenn ich diesen Mantel der Gerechtigkeit mal ablege, dann sieht ja Gott, wie sündhaft ich noch bin. Nee. Am Kreuz ist eine Wesensveränderung passiert. Jesus ist zur Sünde geworden. So sehr hat Gott dich geliebt, gesagt, wir tauschen. Ja, ich nehme deinen Platz, auf dass du die Gerechtigkeit Gottes wirst. Du bist nicht nur gerecht, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Mutig komme ich vor den Thron. Warum? Weil ich die Gerechtigkeit Gottes bin. Selbst wenn ich noch sündige. Denn davor, als ich Sünder war und gute Taten getan habe, das hat mich nicht gerecht gemacht. Ich habe so viel Gutes tun können, ich wurde durch meine Taten nicht gerecht. Und jetzt, selbst wenn ich jetzt noch sündige, ändert es nichts an meinem Wesen, das die Gerechtigkeit Gottes ist. Gut aufpassen, denn jetzt sagen Leute, dann darfst du ja sündigen, wie du willst. Dann hat sich dein Herz noch nicht verändert, wenn das der erste Gedanke bei dir ist. Denn die neue Kreatur, die ist aus ihm geboren. 1. Petrus sagt, dass wir aus unvergänglichem Samen geboren sind. Ja, im Englischen ist das, finde ich manchmal prägnanter übersetzt, uncorruptible seed, also der Same, der nicht korrupt oder verdreht werden kann. Ja, aus diesem Samen sind wir geboren, aus göttlichem Samen. Johannes 3, 6, was aus Fleisch geboren ist Fleisch und was aus Geist geboren ist Geist. Du bist absolut eins gemacht mit ihm. Du bist gerecht. Und nicht nur gerecht gemacht in deinem Mantel, sondern dein Wesen hat sich verändert. Du bist. Und wenn ihr jetzt die ganzen Briefe anschaut, die Paulus geschrieben hat, wie er diese Gemeinden adressiert, dann ist nicht nur irgendwie an die Leute in Rom, sondern an die Heiligen. Das können wir vielleicht noch stehen lassen. Oder an die Heiligen in Ephesus, weil die haben es irgendwie noch gebacken gekriegt. Ja? Die Heiligen in Korinth, wer mal Korinther gelesen hat, hey, da ging es drunter und drüber in der Gemeinde. Das war eine Gemeinde, die nicht verstanden hat, dass die Gnade Gottes einen erzieht. Die haben gesagt, das ist ein Freibrief und ich kann machen, was ich will. Ja? Da gab es Unzucht. Da gab es krasse Ausschweifungen, Sachen, die absolut adressiert werden mussten und verändert werden mussten. Und trotzdem, das allererste, was Paulus macht, ist, erinnert sie daran, wer sie wirklich sind. An die Heiligen in Korinth. Denn ganz ehrlich, wenn ihr nicht wisst, wer ihr seid, anders gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Und wenn du glaubst, dass du noch Sünder bist, dann wirst du aus Glauben sündigen. Ich kann ja gar nicht anders. Ich bin ja Sünder. Ja? Mich zieht es ja immer dahin. Wenn ich aber glaube, dass ich heilig bin, dann wird dieser Lebensstil sich auch in mir manifestieren. dir geschehe nach deinem Glauben. Das heißt nicht, dass Gott alles gut heißt, was du machst. Aber dich hat er absolut gerecht und dich hat er absolut heilig gemacht. Ja. Und je mehr ich in dieser Wahrheit lebe, vor dem Thron, sogar auf dem Thron, weil ich ja mit Christus sitze, umso mehr fällt auch sündhaftes Denken, Gedankensmuster und dann natürlich das Denken, das führt ja auch zu Verhalten, fällt es immer mehr ab, weil ich merke, das entspricht ja gar nicht mehr meiner Identität. Ich bin doch absolut in Christus, heilig und gerecht. Als Kind Gottes lebe ich so und gar nicht mehr so. Was ist die Frage?
Weil was heißt das, Gottes Gerechtigkeit, und dass ich Gottes Gerechtigkeit
kriege? Im Römerbrief, der ganze Römerbrief ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Außerhalb oder unabhängig vom Gesetz. Denn wenn durch das Gesetz Gottes die Gerechtigkeit Gottes manifest oder erreicht werden könnte, dann wäre Christus umsonst gestorben. Die Gerechtigkeit Gottes ist dieses, ich sag's mal ganz bildlich, er bringt dich auf Augenhöhe mit ihm. Denn Beziehung passiert nur auf Augenhöhe. Gehorsam, das kann auf zwei verschiedenen Levels passieren. Ja? Ich kann gehorsam sein und dich gar nicht mögen oder dich auch nicht mal kennen. Ja? Jeder Soldat kann gehorsam sein, ohne seinen Vorgesetzten zu kennen. Ich habe den Befehl und ich mach's. Wenn ich Beziehung aber mit dir lebe, kann das nur auf Augenhöhe passieren. Und das sind jetzt alles Bilder und von daher helfen die, aber die hören auch irgendwann mal auf in ihrem Hilfreichsein. Aber Gott hat es ganz klar auch verordnet in der Schöpfung, welche Geschöpfe mit welchem Geschöpf sich paaren sollen und dürfen. Und zwar immer nur die gleichen Geschöpfe. Ja? Ganz klar. Tier mit Tier, Mensch mit Mensch. Gott. Wir sind geistlicher, als wir uns das bewusst sind. Ja? Wir sind geistlicher, als wir uns das bewusst sind. Du bist die Braut Jesu. Und diese Gerechtigkeit, das ist ja das Wesen Gottes. Es ist Recht. Da ist kein Unrecht in ihm. Da ist, es ist nicht nur, dass er halt gerecht ist, so wie wir das im Deutschen verstehen, das ist fair, sondern er ist gerecht im Sinne, dass er seinem Wesen treu ist. Da gibt es nichts, was er tut, was seinem Wesen widerspricht. Sagt, was seinem Wesen widerspricht. Er verändert, um mit mir Beziehung zu haben, hat er sich so entäußert, in Philipper 2 lesen wir das, ja, dass er der Gott war, aber nicht an seiner Göttlichkeit festgehalten hat, sondern entäußerte sich all seinen göttlichen Eigenschaften und wurde zum Mensch. Sogar, und ist für uns gestorben, sogar der Tod eines Verbrechers, deshalb hat ihn Gott erhöht. Ja. Dieser Christus, dieser Gott-Manifest hat sich so entleert, um wirklich jeden Mensch mit reinnehmen zu können und sagen, es gibt niemand, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Und jetzt erhöht worden, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, jede Zunge bekennt, dass es nur einen gibt. Ja? Es gibt nur einen. Und das ist diese Gerechtigkeit Gottes, unabhängig oder außerhalb des Gesetzes. Und zwar nämlich durch die Gnade, die wir im Glauben sehen, dass dieser Gott uns auf Augenhöhe gebracht hat, unser Wesen am Kreuz so verändert hat, so ihm gleich gemacht hat, damit wir wirklich Beziehung mit ihm leben können. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Als Adam gemerkt hat, hey, ich bin ja ganz allein hier. Ja. Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Tierlein hat seinen Partner. Aber ich habe niemand. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja? Und aus der Seite Adams, wenn ich immer Abraham sage, dann unterbrecht mich, ja? Aus der Seite Adams formt Gott Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Bein. So, hey, das bin ja ich, das ist hier mir gegenüber. Ja? Es ist genau das gleiche Wesen wie ich. Und dieser letzte Adam, Christus, hängt am Kreuz. Ja? Und so wie Adam gestorben, in Anführungsstrichen, eingeschlafen ist und in diesem Schlaf aus seiner Seite ihm gegenüber hervorgekommen ist, so hängt dieser letzte Adam am Kreuz und schläft, stirbt aus seiner Seite. Ja? Er wird durchbohrt. Und aus seiner Seite wird was Neues geboren. Und zwar nämlich die Braut Christi. Endlich. Wenn ich das so metaphorisch sagen kann, als Jesus dann aufgewacht ist, ja, wieder am Ostersonntag, wo er sagen kann, Geist von meinem Geist, Wesen von meinem Wesen. Ich habe jetzt ein Gegenüber. Ich habe nicht mehr nur irgendjemand, der unter mir ist. Sondern ich habe jetzt endlich jemand, dem ich auf Augenhöhe begegnen kann, wo ich mich ganz widerspiegeln kann in dieser Person, in diesem Wesen, in der Christ, die Braut. Und du bist Teil davon. Und es geht nur, weil du genau das gleiche Wesen hast. Du bist nicht Gott, aber er hat sein Wesen in dich reingelegt. Er hat dich auf die gleiche Ebene gebracht. Du bist aus unvergänglichem Samen geboren. Du bist eins mit ihm, ein Geist. Du bist gerecht. Ha. So, jetzt ist halb. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen das Evangelium um die Ohren gehauen. Ja? Vielleicht ist es gar nichts Neues für euch und vielleicht ist es, wow, krass. Heiliger Geist, ich bete einfach. Dass das, was von dir ist, dass du das immer tiefer in unser Herz sinken lässt. Ich danke dir, dass du der Geist der Wahrheit bist, der uns in alle Wahrheit führt. Ich danke dir, dass du der Geist der Sohnschaft bist, der in uns bezeugt, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Ich danke dir, dass du das Unterpfand bist. Gott in uns lebend, der uns immer wieder bezeugt, dass wir wirklich deins sind. Dass wir wirklich eins gemacht sind. Dass du uns daran erinnerst, wer wir sind, selbst wenn wir es vergessen. Dass du uns immer wieder in Christus unsere Gerechtigkeit widerspiegelst, unsere Heiligkeit, die du in uns erwirkt hast. Ich danke dir, dass wir da mit dir auf dem Weg sein dürfen. Und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der uns da nicht in irgendeine Irrsache reinführt, sondern uns immer tiefer in die Beziehung mit dir hineinzieht. Und ich danke dir, dass du das gemacht hast und ich danke dir, dass ich da teilhaben darf. Ich danke dir, dass heute so ein Moment ist der Offenbarung, wo ich dich nochmal ganz neu sehen darf, Jesus, und deshalb dich, Vater, nochmal ganz neu sehen darf. Ich danke dir, dass ich so eins bin mit dir, dass es keine Distanz mehr gibt zwischen mir und dir. Dass wirklich nichts mich von der Liebe Gottes trennen kann in Christus. Ich danke dir, dass ich so mich an deine Brust anschnuckeln darf, weil ich so mich von dir geliebt und angenommen weiß. Dass selbst die Sünde, die ich begangen habe, mich nicht von dir trennen kann. Im Gegenteil, sondern dass die in deiner Gegenwart verschwinden muss. So gut, dass du für mich gestorben bist. So gut, dass ich mit dir gestorben bin. Da wollen wir mit dir einfach weiter auf dem Weg sein. Diese gute Nachricht immer mehr verstehen, die in uns Freude hervorbringt. Dass wir wirklich gar nicht anders können, als der Welt zu erzählen und sie aufzufordern, sich mit Gott zu versöhnen zu lassen. Amen. Ist es okay so? Oder habt ihr jetzt gerade da noch ein paar Fragen? Vielleicht habt ihr ganz viele Fragen. Können wir über einen Kaffee miteinander reden. Aber ich glaube, die nächste Session, da wollen wir ein bisschen mehr in das dann reingehen, weil ihr ja auch beten wollt, nächste Woche hier ins Gebet gehen. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, auf welchem Fundament wir stehen. Ja? Dass wir dann aus dieser gesunden Identität rausbeten können und der Welt begegnen. So, schnappt euch noch schnell einen Kaffee. Gar kein Problem, auch hier am Livestream. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich mache das so. Hi. Jetzt in dieser ersten Session, wo es einfach darum ging, wer wir sind. Ja? Und jetzt in dieser zweiten Session möchte ich ein bisschen darüber reden, was es denn heißt, ja? Wenn wir wirklich mit Christus in den himmlischen Regionen gesetzt sind, wie es im Epheser heißt. Welche Autorität haben wir dann? Ja? Was heißt es, dass wir Könige und Priester sind? Ihr geht jetzt ganz bewusst in die nächste Woche auch rein, weil ihr sagt, hey, wir wollen da im Gebet in die nächste Woche reingehen. Ich weiß nicht, für was ihr beten wollt, ob ihr ganz generell für Deutschland beten wollt, ob ihr für eure Kommune ganz lokal, für eure für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für die Christen, für Gesundheit, für was auch immer. Deshalb, wenn der Start stimmt, dann macht es schon mal einen riesen Unterschied. Und ich glaube, deshalb war diese erste Session so, so wichtig. Und ich möchte euch ermutigen, ich weiß nicht, habt ihr das aufgenommen? Ja. Cool. Wenn da für euch ein paar so Nüsse drin waren, die noch geknackt werden müssen, wo ihr denkt, da ist was dran, aber ich habe einfach nicht genügend Zeit gehabt. Hört euch das einfach nochmal an. Ja? Aber was viel mehr Sinn macht, ist, geht mir im Heiligen Geist da auf den Weg. Ja? Heiliger Geist ist viel besser im Unterrichten und Lernen, als ich das bin. Und dann, genau. Jo, ich möchte euch nach ganz kurz möchte ich ein bisschen Schleichwerbung machen, wenn ihr mir das erlaubt. Wir haben nämlich da hinten einen kleinen Tisch mit ein paar Sachen aufgestellt. Und zwar haben wir ganz viele Sachen bei Passion, die wir anbieten. Wir sind ein Dienst, der auch davon lebt, aber wir wollen uns auch der Verantwortung stellen, wo Jesus sagt, hey, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt weiter. Und von daher ist ganz viel von dem, was wir einfach machen, auch online und so, ist da, um das umsonst weiterzugeben. Von daher gibt es da hinten entweder digital eine kostenlose Soaking-CD. Ja? Das ist instrumental mit ein paar auch geführten Gebeten und die uns einfach hilft. Ich weiß nicht, ob ihr Soaking überhaupt kennt. Das ist einfach so Gottes Gegenwart aufsaugen, mich marinieren zu lassen, ja, von der Gegenwart Gottes durchdrängen zu lassen, von seiner Wahrheit. Da hinten gibt es auch CDs, die CDs sind umsonst, ihr dürft einfach mitnehmen. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen CD-Player mehr daheim. Von daher gibt es auf den kleinen Karten gibt's immer einen QR-Code und da könnt ihr es dann einfach kostenlos runterladen. Dann haben wir einen Podcast, unsere Botschaft des Monats, wo wir einfach ganz bewusst auch immer wieder eine Botschaft, die in diesem Monat ein Schwerpunkt für uns war, raushauen. Da könnt ihr da euch auf eurer Podcast-App, ob es Android oder Apple ist, das runterladen. Dann gibt es vom Uwe Meyer eine Predigtserie. Videos sind das, ganz kurze Videos, 5 Minuten, über außergewöhnlich Leben. Ja, das ist auch das, was Gott uns als Passion, so als unser Slogan gegeben hat, ja. Die Welt ist es wert. Wir sind dazu berufen, außergewöhnlich zu leben. Das ist was. Und Uwe, einer unserer Leiter, geht da einfach rein. Es ist wirklich alles aus der Sicht des Kreuzes, des vollkommenen Werkes Jesu am Kreuz. Und was heißt das jetzt für uns? Dann haben wir ganz einfach eine Salbung bei Passion auf der Anbetung und wollen auch das weitergeben, was wir gelernt haben. Das heißt, ganz praktische Videos, Trainingsvideos für Anbeter. Auch wieder 5 Minuten, hey, wie gehe ich in irgendeinen neuen Song rein? Was ganz Praktisches, aber auch geistliche Dimensionen einfach zur Anbetungsleitung gibt es da. Das ist alles auf YouTube zum Runterladen. Dann ist auch ein großer Schwerpunkt bei uns ist Seelsorge. Das heißt, befreit Leben bei uns. Aber jetzt nicht, hey, veränder dich mal ein bisschen, damit du in die Gegenwart Gottes kommst, sondern du bist in der Gegenwart Gottes und lass diese Gegenwart Gottes dich verändern. Ja? Da Marvin und Martina, die haben dann richtig, richtig coole Sachen. Und dann last but not least, meine Wenigkeit, die Grace Hacks, die gibt es auch auf YouTube. Alles gibt es bei uns auch auf unserer Website. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf passion-online.org, aber einfach nur Passion Schwäbisch Hall googeln, findet ihr uns. Genau, Grace Hacks. Gnade in Christus ist uns Wahrheit und Gnade geworden. Was heißt es, ja? Die ganze Bibel muss durch die Brille der Person Jesu gelesen werden, ja? Unser Leben muss immer durch das vollendete Werk am Kreuz gelebt werden. Einfach alles dadurch nochmal durchleuchten zu lassen. Genau, und wer dann denkt, Passion finde ich ja Hammer, die machen richtig coole Sachen und da möchte ich einfach ein bisschen weiter verbunden sein mit denen. Gibt es da hinten eine Liste, könnt ihr euch eintragen, auf unseren Rundbrief drauf zu kommen und dann gibt es, ich weiß gar nicht, alle 3 Monate oder so gibt es bei uns einen Rundbrief, gell? Ein Partnerbrief, genau. Und der Partnerbrief, genau, den bekommt ihr, wenn ihr Partner seid. Genau. Und da könnt ihr einfach sagen, hey, ja, mit Passion will ich mich auch eins machen, möchte für sie beten, möchte sie aber auch finanziell unterstützen, damit wir einfach so Sachen machen können, ohne dafür Geld zu verlangen, ist es gut, ein Team an Leute zu haben, die sagen, da wollen wir rein investieren. Guckt euch einfach mal den Tisch da hinten an, schnuppert rein. Genau. Dann haben wir noch jeden Sonntagabend um 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau. Weil es ja wichtig ist, gell? Wollen wir ja nichts von den Tagesthemen wegnehmen. Haben wir unseren Live-Gottesdienst. Der heißt Momente. Weil uns das wirklich wichtig ist, diese Momente mit Jesus zu erleben. Von daher könnt ihr einfach, wenn ihr morgen früh nach dem Gottesdienst denkt, war Hammer, wird noch ein bisschen mehr erleben, dann könnt ihr einfach morgen Abend um 20.15 Uhr live dazuschalten. Aber auch die ganzen vergangenen Gottesdienste sind einfach auf YouTube anzuschauen. Könnt ihr da mal reinschnuppern. Jo. So, bereit für die zweite Session? Sehr gut. Ha, ihr seid wir sind Könige und Priester. Amen. Wer fühlt sich wie ein König? Ja? So, ich gucke mir deine Umstände an, ich gucke mir dein Konto an, ich frage deine Nachbarn, frage deine Kinder. Die Kinder, ja? Die wir Kinder haben, die Kinder, die spielen uns so brutal ehrlich. Das ist unglaublich. Das ist wunderbar. Ja? Da weiß ich einfach, wow, das ist wirklich in meinem Leben schon verwurzelt und das glaube ich einfach nur noch theoretisch, aber da darf sich noch ein bisschen was bei mir verfestigen. Ja, aber du bist König, du bist absolut König und du bist ein Priester. Wir sind aufgefordert und wir haben das Privileg, für Sachen zu beten. Ganz klar. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, wer du bist, bevor du anfängst zu beten. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wie kannst du dann überhaupt richtig mit diesem Gott in Verbindung sein? Ja? Und deshalb war das so wichtig, dieses Fundament zu legen. Du bist auf Augenhöhe mit dem Papa, mutig komme ich vor den Thron. Ja? Ich stehe nicht irgendwie ganz weit. Ich weiß auch nicht, was für eine Ewigkeitstheologie ihr habt. Ja? Ob ihr denkt, so, ah, ich komme irgendwann mal in den Himmel, hoffentlich, bin mir nicht so ganz sicher. Wenn ich mich richtig gut anstrenge und nichts verbockt, dann ja, aber oder hat er mich in der Hand? Ist er wirklich, im Englischen ist es super ausgedrückt, Captain of Salvation, ja? Er hat die Errettung errungen für mich, Hammer. Aber ist es, dann stelle ich mir den Himmel vor, wie so ein riesiges Stadium, ja? Reinhard Bonnke und Bill Johnson, die dürfen ganz vorne sein, weil die sind richtig eng und tight mit Jesus, ja? die kriegen VIP-Zugang, die sind vielleicht sogar mit Jesus auf der Bühne, keine Ahnung. Ich bin ja nur ein ganz normaler Christ, ich bin irgendwo ganz weit hinten, ganz, ganz weit hinten im F-Block. Ja? Aber hey, zumindest bin ich ja im Himmel und darf ja irgendwie mit zuschauen. Oder merke ich, dass ich ja in Christus zu Rechten des Papas sitze, auf dem Thron, mit Christus, in Christus. Enger geht's gar nicht. Ja? Nicht distanziert von Gott. Wenigstens bin ich ja im Himmel. So, nee. Der Himmel ist kein Platz, wo Gott wohnt, sondern der Himmel wohnt in Gott. Psalm heißt, die Himmel können Gott nicht fassen. Ja? Also einfach mal so diese Gott ist so viel größer, als wir uns das vorstellen. Ja? Und ich bin in diesem Gott. Ich bin eins mit diesem Gott. Und er hat uns in Christus den Sieg gegeben. Okay? Und wenn ich jetzt bete, und wenn ich weiß, dass ich nicht irgendwo ganz weit weg im F-Block sitze und halt meinen Dienst erfülle, sondern dass ich mit Christus gesetzt bin. Ich sitze mit ihm. Und wo sitzt Jesus? Auf den billigen Plätzen? Auf dem Thron. Der regiert. Und ich sitze in ihm an dem gleichen Platz. Das heißt, wo sitze ich gerade? Auf dem Thron. Auf dem Platz der Autorität, von wo aus regiert wird. Und das Wunderbare am Himmel im Vergleich zur Erde ist, niemand widerspricht dem Wort Gottes. Ja? Jesus spricht und es ist so. Ja, hier auf der Welt, Jesus spricht und selbst die Christen sagen, ja, aber, passt nicht so ganz in meine Theologie. Ja? Oder wir brauchen nochmal eine Bestätigung. Ja? Aber wenn Gott spricht, dann ist das so viel Autorität. Und nicht nur eine Aufforderung, sondern in dem Wort Gottes ist auch die Kraft, dass das Wort Gottes zur Vollendung gebracht wird. Da ist Vollmacht und Autorität in dem Wort Gottes. Amen. Das heißt, wenn er was sagt, dann ist es auch so. Ja? Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es so. Ja? Wenn er den Namen über alle Namen bekommen hat, dann ist es so. Wenn er, habe ich das irgendwie stehen? Ja, Hammer. Wenn er Christus zum Herrn über alles gemacht hat und ihn dann als Haupt der Gemeinde gegeben hat, sagt Paulus, und mit ihm hat er uns alles gegeben. Das heißt, wie viel gehört mir? Über wie viel habe ich Autorität? Und über wie viel bin ich gesetzt? Keine Trickfrage. Ja? Wirklich über alles. Das heißt, wie ich durch meinen Alltag gehe, verändert sich, weil ich merke, wow, ich bin ja König, ich bin ja Priester. Das heißt, ich gehe in Situationen nicht mehr rein, stolper in die Situation und muss dann darauf reagieren und hoffe, dass ich es irgendwie gut hinkriege, oder muss in dieser Situation erstmal um den Sieg ringen, sondern ich lebe aus dem Sieg raus. Riesenunterschied. Ich kämpfe, ganz klar. Ja? Und wir sind dazu berufen, auch geistliche Kampfführung zu führen, aber nicht mehr um den Sieg zu erringen, sondern weil er den Sieg schon errungen hat. Riesenunterschied. Und wir proklamieren jetzt diesen Sieg Gottes. Das heißt, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, da will ich gar keine Theologie draus machen, sondern einfach nur, dass ich bin jemand, der sich Sachen sehr gern bildlich vorstellt. Wenn ich mit Christus, der den Namen über alle Namen hat, ja, über alles gestellt ist, über jede Autorität Vollmacht hat, ja, dieser Christus sitzt über allem. Das heißt, er schaut nur herunter, okay? Er steht siegreich, sitzt siegreich über allem. Und von da aus schaue ich meine Probleme an. Von da aus schaue ich meine Umstände an. Und von da aus spreche ich diese Autorität und diese Realität in meine Umstände rein. Ich bete jetzt nicht mehr für den Sieg, sondern ich bete aus dem Sieg raus. Huh. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Und ich sehe, was im Himmel ist, und ich proklamiere das hier auf der Erde. Huh. Und auf einmal bete ich nicht als Opfer. Ich bete nicht, oh Herr, die Welt ist so schlimm und mach doch was und, oh, und ich werde angegriffen und hier sind die Sachen und ich bin so unter Druck und Jesus und da ist das Elend da, sondern Jesus, im Himmel ist diese Beziehung gerecht gemacht. Ja, wo es Probleme auch hier bei euch in der Ehe gibt. Jesus, hier, da ist deine Versöhnung in dieser Beziehung, die bete ich rein. Hier, da wo Krankheit ist, im Himmel ist keine Krankheit. Von daher bete ich diese Gesundheit in diese Situation rein. Da wo Zerbruch ist, da wo Perversion ist, Jesus, ich bete deine Gerechtigkeit, dein Licht, dein Aufrechtsein, dein Aufrechtleben, aufrichtiges Leben, bete ich da rein. Das ist ein ganz anderer Ansatz, von dem wir beten. Auf einmal, ich weiß nicht, ob ihr Bethel kennt von aus Kalifornien. Bill Johnson ist da, der Pastor, seine Frau, die Benny, die hat ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, die fröhliche Fürbitterin oder so, The Happy Intercessor heißt es auf Englisch. Das ist für die Fürbitter revolutionär, dass man sich ja freuen kann im Gebet. Ja? Denn ganz ehrlich, ich war auf genügend Fürbitte-Konferenzen, da hast du schon wollen müssen. Weil alles, weil es nur Probleme gibt, weil auf einmal ist der Fokus unseres Gebets das Problem und nicht die Lösung. Aber Jesus sagt, hey, ich bin doch die Lösung für alles. Paulus sagt, darum schaut auf das, richtet euren Blick auf das, was oben ist, auf das, was lobenswert ist, was heilig ist, was lieblich ist, alles, was gut ist, darauf oder danach sinnt. Ja? Ihr seid im Himmel gesetzt und jetzt fangt doch an, mal von diesem Platz aus diese Realität in unsere Realität reinzubeten, diese Wahrheit, die über unsere Realität steht. Betet, damit diese Wahrheit in unserer Realität manifest wird. Oh, auf einmal habe ich Bock zu beten, ja? Weil ich denke jetzt, nochmal beten. Und ich gucke nur das Problem an. Weil wenn ich das Problem angucke, ganz ehrlich, da verzweifle ich. Denn für manche Probleme gibt es menschlich keine Lösung.
Kannst du mal ein Beispiel? Ganz
konkret? Für mich ist das einfach, so gehe ich radikal Krankheit an. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Und ich habe mir das, habe ich vorhin mit Benjamin geschätzt, ich habe mir das einfach so zur persönlichen Herausforderung gegeben, dass jeder, der mit dem ich unterwegs bin, auch wenn ich nur geschwind Hallo zu dir sage, und die Deutschen, die Schwaben vor allem, wir machen das zum Hobby, über unser Wehwehchen zu klagen. Ja? Da haben wir keine Scham. Also irgendwie, da reden wir über alles Mögliche. Oh, ich habe Magen-Darm-Spiegelung morgen. Und am Kreuz und im Kopf und alles. Gar keine Scham, kein Problem. Ja, über Geld reden wir nicht, das hat man einfach. Aber meine körperlichen Wehwehchen, die offenbare ich dir. Da muss ich auch gar nicht die Leute fragen. Fragst du, wie geht's denn dir? Oh, ganz schlecht. Und dann, wenn das bei mir in dem Gespräch, ob das im Aldi ist, ich gehe in den Lidl, ob es im Lidl ist oder in der Gemeinde oder bei den Nachbarn, da frage ich einfach immer, hey, darf ich schon für dich beten? Jetzt. Also nicht, ich gehe heim und bete in meinem Kämmerchen für dich, sondern jetzt. Und meistens, andersrum, ich frage nicht mal, ich sage, lass mich schon für dich beten. Ich gebe denen gar nicht so. Genauso wie sie mich nicht gefragt haben, ob ich es wissen will, ja, genauso frage ich sie nicht, ob sie gesund werden wollen, sondern ich sage, wir beten geschwind. Und dann überlasse ich das Jesus. Aber das ist einfach so ganz grundsätzlich. Vor 2 Jahren hat es bei uns in der Ehe richtig gekracht, richtig. Und es gibt manche Sachen, wo meine Frau und ich, wir sind so grundsätzlich unterschiedlich. Ich weiß nicht, was Gott sich da dabei gedacht hat. Ja. Es wäre einfacher gewesen, wenn er da für jeden von uns jemand anders sich aussucht hätte. In vielen Sachen. Wenn du das menschlich anguckst und denkst, und dann sagst du, Jesus, come on, alles von dir, von daher, wie siehst du uns? Auf einmal, und da liegt auch die Kraft des Prophetischen drin. Ja, nicht nur irgendwie die Zukunft bestimmen, sondern das Prophetische ist ja einfach von Gott hören. Ja, Gottes Perspektive über eine Person oder über eine Situation zu sehen, zu hören und die dann auszusprechen, reinzubeten. Ja, dann sagen wir, okay, wow, aber so siehst du uns. Wow, so siehst du meine Frau, das ist ja der Hammer. Ja? Und ich fange an, mich neu in sie zu verlieben, weil ich sie durch die Augen Gottes sehe und nicht durch meine Augen. Und ich sehe all die Fehler und all die Sachen. Es fällt mir viel leichter, die Sachen aufzuzählen, die nicht so passen, als die Sachen, die liebenswert, lobenswert, ja? Dieses, oh. Und ich glaube, und so in dem Ganzen, wie wir in unsere Politik reinbeten, wie wir in unser Bildungssystem reinbeten, ja? Wir sind so schnell dabei, immer zu schimpfen, ja? Und uns zu beklagen. Wir Christen sind aber nicht dazu berufen, zu schimpfen und zu klagen, sondern Hoffnung zu bringen, Gottes Perspektive reinzubringen, ja? Aus seiner Sicht rein zu beten und sagen, ja, und lass mich da geschwind was vorlesen. Und zwar nämlich, wo ist denn das? Epheser 2, okay? Da hat es Platz dafür, Zeit dafür. Epheser 2, da fängt Paulus an, die ersten 3 Verse darüber zu reden, wie schlecht es um dich und mich stand, okay? Auch ihr, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, den Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja? Alles durch Kind des Zorns. Ja? Situation sehr, sehr düster. Und dann sagt Gott nicht, oh Mann. Was machen wir da? Sondern es geht weiter. Das ist, finde ich, einer der besten Sätze in der Bibel. Gott aber, der 4, Epheser 2, 4. Der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Willenliebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, hat uns mit auferweckt, mit versetzt in die himmlische Region, in Christus Jesus, damit er in der vollkommenen Weltzeit den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ja, ihr wart Kinder des Zorns und Gott spricht eine höhere Realität rein. Gott aber, der reich ist an Gnade, ja, hat euch lebendig gemacht, als ihr noch tot wart. Ja, das ist für mich dieses, wie bete ich? Ich bete aus dem Sieg, aus der Perspektive Gottes. Jesus, wie siehst du das? Wie kann ich da reinbeten? Wie siehst du diese Person? Macht es Sinn? Auf einmal bete ich mit Hoffnung und nicht aus Verzweiflung. Auf einmal klage ich auch Gott nicht mein Leid in dem Sinne, dass ich ihm aufzähle, was alles nicht stimmt, sondern Paulus sagt, hey, in euren Fürbitten Mach das mit Danksagung. Ja? Huhu! Mit Danksagung. Ja? Einfach mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie dein Fürbitte-Leben ist, aber es muss von Danksagung geprägt sein. Oh, danke, Jesus. Ja? Und dann bete ich mit dieser Danksagung die Lösung Gottes da rein. Danke, dass du auch für diese Ehe eine Lösung hast. Danke, dass du auch für diese Person Liebe und Errettung bewirkt hast. Danke, dass diese Person dich auch kennenlernen wird. Danke, dass sich auch in unserem Bildungssystem deine Wahrheit und deine Offenbarung immer mehr zeigen wird. Danke, Jesus, dass in unserer Politik deine Aufrichtigkeit und deine Gerechtigkeit wieder hochgehalten wird. Danke, dass du, und ich fange an zu prophezeien, die Wahrheit reinzusprechen und nicht zu sagen, ja, Herr, du siehst ja, wie es um unsere Politiker steht und die sind alle korrupt und du siehst ja, was da noch, das sieht er alles. Aber du bist nicht berufen, ihm zu sagen, was du alles siehst, sondern du bist berufen, der Welt zu sagen, was du durch Gottes Augen siehst. Huh. Ja? Und da ist Hoffnung drin. Da ist Sieg drin. Amen. Ha. Ich muss euch mal aus Epheser 1 was vorlesen. Ich habe euch gerade was aus Epheser 2 vorgelesen. Ich lese euch was aus Epheser 1 vor, Vers 20 bis 23. Und davor redet Paulus über den Heiligen Geist, über die Kraft Gottes. Ja? Und da fängt es im Vers 20 an. Die, also die Kraft, Wirkung, die Größe Gottes, die Macht, seine Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Okay? Ganz, da werde ich morgen ein bisschen mehr drüber reden, aber Jesus steht über Corona. Jeder Name, der genannt wird, Jesus steht da drüber. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Diesem Christus ist alles unterworfen worden. Und der Vater hat dann diesen Christus dir und mir als Haupt gegeben. Ja? Das heißt, dem wir nachfolgen, das ist der Chef. Zu dem sagen wir natürlich alle ja. Aber wenn wir es glauben, dann verändert sich unsere Perspektive, dann verändert sich unser Gebet, dann verändert sich unser Wandeln, ja, wie wir im Alltag leben. Absolut. Wir beten nicht mehr für den Sieg, sondern wir beten aus dem Sieg raus. Wir sind in Autorität gesetzt. Macht das Sinn? Puh, auf einmal, ich bin kein großer Fürbitter. Das ist, mein Fürbitte-Leben ist immer relativ kurzweilig. Ja? Und da bin ich so dankbar dafür, so Jesus, oh, ich darf jetzt anfangen, die Sachen aus deiner Perspektive zu sehen. Weil da macht es Spaß. Aber wenn ich einfach nur meine Gebetsliste abbete, mit den ganzen Problemen, die ich sehe, mit den Leuten, die ich noch nicht kenne, das ist auch zäh. Ja? Das ziehe ich vielleicht ein paar Mal durch, weil ich da auch treu sein will, aber irgendwann mal geht mir da die Luft aus. Wenn ich aber mit ihm unterwegs bin, ja, ich höre sozusagen, ich sitze ja zur Rechten des Vaters. Stellt euch das mal vor, ich sitze, das heißt, mein linkes Ohr, da höre ich der Papa. Ja? Und ich rede ja aus und durch Christus durch. Ich bin ja in Christus gesetzt. Das heißt, ich höre, was der Vater sagt. Ja? Und ich höre im Himmel nur eine einzige Antwort auf das, was der Vater sagt. Amen. Amen. So ist es, so ist es. Und ich höre einen Vater und ich sage, oh wow, ich darf jetzt das proklamieren. Und ich höre einen Vater über diese Situation und ich darf das proklamieren. Da macht es auf einmal Spaß. Ja? Ich weiß gar nicht, ich glaube 14, 2. Mose 14 ist es. Kann es sein? Nee, 17. Da steht Mose auf dem Berg, denn Josua muss gerade, die Geschichte kennt ihr ja, Josua kämpft gegen, ich glaube, Amalek war das, Und Mose steht auf dem Berg und es ist echt interessant, dass steht nämlich nicht drin, dass Gott ihm da irgendwas sagt, sondern Mose fängt einfach an zu beten. Und Mose war vielleicht ein bisschen so wie ich, begeistert, ja, machst du irgendwas machen? Und hat in seiner Begeisterung einfach mal seinen Stab hochgehoben. Ja. Und auf einmal ist irgendwas Komisches passiert. So, oh, wow. Ja. Dann ist es so ein bisschen so ein Ausprobieren. Ja. Mose steht auf dem Berg oben, betet, passiert nichts, hebt seinen Stab hoch in Frustration und auf einmal siegt Josua. Und dann denkt er, oh yes. Und dann denkt sich Mose, okay, jetzt probieren wir das mal aus. Und Josua schreit hoch, Mose, hör auf mit dem Blödsinn. Ja. Die gewinnen, die verlieren, die gewinnen. Nee, Mose steht oben und er merkt, hey, wenn ich, und das symbolisiert ja diesen Sieg, ja? Ich stehe mit meinem Stab hoch erhoben. Und auf einmal, das, was in der geistlichen Realität als Wahrheit proklamiert wird, wird hier sichtbar. Das ist so ein wunderbares Bild, weil dann auf einmal sind seine zwei Jungs, Hur und Aaron, neben ihm und sie stützen seine Arme. Mose setzt sich sogar auf einen Stein, aber sie wissen, hey, ich muss an diesem Sieg festhalten. Und das ist manchmal was, wo wir merken, hey, ich weiß nicht warum, aber manchmal muss ich einfach mehr als einmal beten. Ja? Und ich muss an diesem Sieg festhalten, bis ich diesen Sieg manifest sehe. Und Mose ist so lang mit seinen Armen erhoben, da gesessen. Ja? Und die Jungs haben ihm seine Arme gestützt, weil er einfach nicht mehr konnte. Aber gesagt, ich kann es nicht zulassen. Ich kann es nicht erlauben, dass ich in der geistigen Welt von diesem Sieg ablasse. Denn es ist vollbracht. Und dieser Sieg wird so lang proklamiert, bis ich in meinen Umständen genau diesen Himmel, in dem ich jetzt schon sitze, manifest sehe. Ja? Das sind Ausharren manchmal, das sind Durchhalten, das ist ein Festhalten an dem Sieg. Das war 2. Mose 17. Ich muss mal gucken, 2. Mose 17, 8 bis 16. Wir sind dazu bestimmt, berufen. Wenn ihr mal Epheser 1 durchlest, dann merkt ihr, wie sehr wir in Christus schon erkannt worden sind, bevor es uns überhaupt gab. Macht menschlich keinen Sinn? Ja? Aber in Christus, müssen wir zählen, wie oft in ihm, in Christus, in Epheser 1 nur genannt wird. In ihm seid ihr vorherbestimmt. In ihm seid ihr geliebt worden. In ihm seid ihr erkannt. In dem Geliebten habt ihr Vollmacht. In ihm. Ja, da hat uns Jesus reingestellt. Wir sind berufen zu regieren. 1. Korinther 3, 21 bis 23. Darum rühme sich niemandem eines Menschen, denn alles ist euer. Ja? Da bei den Korinther haben einige gesagt, hey, ich gehöre zum Paulus, ich folge der Theologie von Petrus nach, ja, vom Kephas. Oder oh, Apollos ist ein ganz neuer, den finde ich richtig cool. Ja? Und Paulus sagt, es gehört euch doch alles. Alles ist doch euers. Sei es Paulus oder Apollos oder Kephas, also Petrus. Es sei Welt oder Leben oder Tod, gegenwärtiges oder zukünftiges. Alles ist euers. Warum? Weil er alles unter den Christus getan hat und dieser Christus dein Haupt ist. Ja? Alles ist euers. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Ja? Über wie viele Sachen bin ich gesetzt in Christus? Über alles. Ja? Ich bin dazu berufen zu regieren. 1. Korinther 4, 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ja, und da, oh, da sind wir Deutsche richtig gut, unsere Theologie eher einer Philosophie ähnlich zu machen, ja, wo man drüber streiten kann debattieren, wie siehst du Gott, so wie sehe ich Gott, aber es endet nie was in was Praktischem, in was Realem. Und Paulus sagt, hey, ja, das, Reich Gottes ist in Kraft gepredigt und in Kraft erlebbar. Reich Gottes macht einen Unterschied. betet, ihr seid dazu berufen. Römer 5, das ist, glaube ich, das bringt es am besten auf den Punkt, Vers 17. Denn wegen der Sünde des einen, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod herrscht, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Herrschen im Leben. Ja, das ist wirklich, wir sitzen auf dem Thron. Das ist jetzt kein geistlicher Pep-Talk, so hey, you know, sondern wir herrschen. Und da braucht es einfach immer mal wieder diesen Paradigmenwechsel. Paradigmen ist meine Weltanschauung. Ja, so wie ich die Welt wahrnehme, wie ich denke, dass ich bin und wie ich denke, dass Gott ist. Und wenn ich merke, ich habe ganz oft gelebt und gebetet, als wie wenn ich nicht mit Jesus auf dem Thron sitzen würde, dann muss ich das ändern. Ja? Wo ich merke, ich herrsche mit Jesus. Ich proklamiere seinen Sieg und es ist mein Vorrecht. Das heißt, ich möchte euch voll ermutigen, da mit Jesus weiterzugehen. Bewusst euch auch Zeit zu nehmen, immer wieder, deshalb ist diese Zeit mit Gott so wertvoll, für euch selber, aber auch um andauernd wieder erinnert zu werden, wo ich eigentlich sitze, wie es im Himmel aussieht. Ja? Lernt darauf, lernt Gottes Stimme zu hören, lernt die Dinge aus seinen Augen zu sehen, das zu proklamieren, lest die Bibel und erlaubt Heiligen Geist, euch da Offenbarung zu geben, sagen, so sieht Reich Gottes aus, jetzt proklamiert es, jetzt betet es. Genau. Jesse, hast du eine Story oder? Was?
So ein bisschen.
Kann ich ja nachher was sagen, wenn du willst. Genau. Aber das sind manchmal ganz akute Sachen, wo ihr merkt, ich muss jetzt beten. Und manchmal sind es aber einfach nur ein Dranbleiben. Ja? Ich bin hier. Ich bin hier reingestellt in diese Nachbarschaft, in diese Gesellschaft. Und ich bin hier nicht in der Defensive, sondern ich bin Licht und ich bin Salz. Und ganz ehrlich, die Dunkelheit hat das Licht nicht überwunden. Ja, und du kannst dich noch so als kleines Teelichtlein angucken. Es ist ganz egal, wie dunkel es ist. Du machst selbst ein Teelicht an und es ist hell. Das Licht kämpft niemals gegen Dunkelheit. Das Licht ist einfach. Ja, das Licht ist einfach. Das ist gar keine, da ist gar kein Kampf da, sondern ich bin Salz. Ich versuche nicht Salz zu sein, sondern ich bin Salz. Ich versuche nicht Licht zu sein, ich bin Licht. Und so laufe ich rum und so bete ich und so bin ich präsent. Bei mir in der Arbeit, bei mir in der Familie, in der Nachbarschaft, in da, wo ich bin, in meinen Vereinen, egal wo, du bist Licht und du bist Salz. Ja? Na, jetzt, wenn ihr dann heute Mittag zusammen in offiziellen Corona-Regeln gerecht Mittagessen werdet und dann zusammen vielleicht noch spazieren geht und betet, dann fangt doch einfach an, mal dieses vom Himmel her zu beten. Ja? So, oh, Jesus, wie siehst du das? Ja? Jetzt bete ich da rein, in dieses Thema und diesen Bereich. Wenn ihr diese Woche jetzt dann anfangt, bewusst miteinander zu stehen und zu beten, dann einfach die ersten 5 Sekunden, macht euch bewusst, ich sitze im Himmel. Ich sitze auf dem Thron in Christus und ich bete aus dem Sieg raus. Alright, let's go. Amen. Amen. Es ist 1:30. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt. Genau. Das Praktische dürft ihr jetzt heute Mittag dann umsetzen. Und ihr müsst nicht perfekt beten. Wir Deutschen, wir sind immer so, dann bete ich lieber nichts, bevor ich was Falsches bete. Heiliger Geist ist der beste Übersetzer. Ja? Du kannst so unbeholfen beten, wie du noch. Und Heiliger Geist übersetzt es so wunderbar und sagt, ja, yes, da ist Leidenschaft da, das mache ich. Ja? Es geht nicht darum, ihr müsst da Gott überhaupt nicht beeindrucken. Ja? Es gibt auch keine magische Formel, auf die ihr hört und dann, oh, jetzt muss ich es ja machen. Sondern nee, er sieht dein Herz. Und von daher, wenn du da durch das Gebet durchstolperst, ganz egal. Aber lass diese Leidenschaft Raum. Ja? Du bist mit ihm gesetzt im Sieg und jetzt fang's an zu proklamieren. Wunderbar. Dann sehen wir uns morgen wieder, gell?
Ja, dann bleibt anderes, als dir dann mal wirklich kräftig zu danken. Das war echt, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass es schon 12:30 ist. Hätte ja gerne noch länger zugehört, aber wir haben dich ja noch morgen. Ne? Kriegen wir morgen noch ein paar Hacks von dir? Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch gegenseitig eingeladen habt oder was. Die Anregung habe ich euch ja gegeben. Aber heute ist auf jeden Fall bombastisches Wetter. Und wenn ihr jetzt auch keine Gäste habt, vielleicht wollt ihr mit eurem Ehepartner, mit der Familie vielleicht heute noch einen Spaziergang machen und nehmt das wirklich in Anspruch. Ja. Wir waren, ich weiß noch, in der ersten Corona-Zeit sind wir zum Beispiel da mal oben ins Paradies da gelaufen, wo dieser Aussichtsturm ist, und standen da oben, das sieht man ganz Obersulm. Da haben wir gebetet für Obersulm. Das war so ein genialer Moment. Da sieht man so diesen tollen Ort von oben. Und einfach nehmt es als Anregung mit. Und wie gesagt, betet im Sieg und betet nicht irgendwie so, kannst du nicht bitte, sondern ja, also kann ich echt nur unterstreichen und bestätigen. Und genau so wollen wir auch eigentlich in die Gebetswoche starten, dass wir wirklich im Sieg beten. Und wir haben wieder verschiedene Themen. Wir werden wieder jeden Tag ein anderes Thema haben. Wir werden für Israel beten, wir werden für unser Land beten, wir werden für unsere Nöte beten, wir werden für unsere Familien beten. Also jeden Tag einen anderen Schwerpunkt, immer mit einem kleinen Input. Und ihr seht ja, die Technik scheint zu funktionieren. Da machen wir das genauso wie heute. Dass man auch wirklich von zu Hause mit dabei sein kann. Nochmal vielen Dank an alle, die zu Hause zugeguckt haben. Man ist nie so wirklich dabei, aber ich hoffe, dass es für euch auch was gebracht hat. Wir haben das aufgezeichnet, wir können das als Video zur Verfügung stellen und wir können auch eine MP3 daraus ziehen, dass man sich nochmal anhören kann. Gleich ein Auftrag an die Technik, an den Tobias zu Hause hier, bei Gelegenheit, das mal zu erledigen und dann wieder in unseren Podcast online zu stellen. Noch eine Frage, Rosemarie? Man könnte das auch auf eine CD brennen, ja, mit Sicherheit, ja. Wenn du das hier mitbestellst. Okay, siehst du, es gibt doch noch Leute, die noch einen CD-Player haben, ne? Willst du noch jemand als Kassette haben? Nein. Cool, ne? Also, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen super gesegneten Tag. Genießt das schöne Wetter, genießt die Sonne. Schafft nicht zu viel, ja, auch wenn wir Schwaben sind. Heute haben wir uns den Tag ja eigentlich freigenommen, um zu sagen, heute wollen wir einen Gemeindetag haben. Leider können wir nicht viel mehr jetzt in größerer Gemeinschaft machen, aber dieses Gemeindewochenende, haben wir gesagt, wollen wir auf jeden Fall nachholen. Ne, wie heißt es? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So, euch einen gesegneten Nachhauseweg und dann sehen wir uns morgen. Ich freue mich schon und wir hoffentlich auch alle. Seid gesegnet und dann einen schönen Tag noch.